So, ja genau. Das letzte Mal, da hatten wir ja darüber gesprochen, wie David sich. Ich mache jetzt eigentlich schon weiter. Jetzt. Wie David sich vor Saul in der Höhle, in der Einöde von Israels Bergland verstecken musste. Saul war ihm auf den Fersen. Und wir sprachen auch darüber, welche interessanten Dinge damals dort in dieser Höhle sich ereigneten. Zum einen war David nicht lange alleine, sondern Gott führte ihm seine ganze Familie hinzu. Dazu kamen dann noch einige Männer, die David suchten, um ihm nachzufolgen. Und dort richtete David diese Männer wieder auf. Und er bildete sie für so ein gemeinsames Ziel aus. Und wir haben, wenn ihr euch noch richtig erinnert, wir haben am Ende gesehen, wie wichtig es für uns ist, dass wir von Zeit zu Zeit von Gott in solch eine Höhle geführt werden. Dass wir dort Gott begegnen können in so einer Höhle. Dass Gott uns für unser nächstes Ziel zu- und ausrüstet. Und so wird jede Krise in unserem Leben zu einer Höhle, wo Gott uns neu zu- und ausrüsten möchte. Und nun, wer gedacht hat, dass die Zeit jetzt in der Höhle vorbei ist, den muss ich ja, wie gesagt, enttäuschen, denn wir verbringen jetzt noch etwas Zeit in dieser Höhle, denn Gott war noch nicht fertig mit David. Doch bevor ich darauf eingehen möchte, möchte ich noch euch zwei Bilder zeigen. Weiß denn irgendjemand, wer das hier auf der linken Seite ist? Mr. Hargreaves? Bush Junior? Okay, George W. Bush, richtig. Weiß denn jemand, wer der Mann auf der rechten Seite ist? Das ist. Nicht der, der auf der linken Seite ist. Das ist auch nicht der zukünftige Bachelor, weil der da eine Rose in der Hand hat. Ich werde auf die Bilder noch einmal nachher genauer drauf eingehen. Ich wollte bloß mal abklären, ob ihr ungefähr wisst und was ihr wisst. Okay, also wir gehen nachher noch mal genauer drauf ein. Hab da dann noch mal was dazu zu sagen. Ihr könnt es ja schon mal im Hinterkopf behalten. In der Zwischenzeit, Davids Truppe ist auf 600 Mann herangewachsen. Und Saul machte Überstunden, um David zu finden und umzubringen. Kurz bevor er ihn aufgespürt hat, kam die Nachricht, dass die Philister ins Land eingedrungen waren. Und Saul musste seine Verfolgung abbrechen und erstmal wieder die Philister bekämpfen und sich um dieses Problem kümmern. Wir können das in 1. Samuel 24 aufschlagen, mal nachlesen. Heute ist gut, wenn ihr Bibeln habt, um da immer wieder mitzulesen, den Finger drin zu halten in 1. Samuel 24. Ich werde manche Bibelstellen hier vorne zeigen, aber nicht alle. Und wer mitlesen möchte, sollte den Finger da in 1. Samuel 24 drin haben. Da heißt es nämlich, in 1. Samuel 24, 2 bis 4. Kaum hatte Saul die Philister wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Wüste von Engedi. Saul wählte 3000 Elitesoldaten aus, ganz Israel aus, und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Und als sie in der Nähe des Steinbockbergs vorbeikamen und dort bei den eingezäunten Schafweiden eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seine Notdurft zu verrichten. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatten David und seine Männer sich versteckt. Mitten in seinem verrückten Rachefeldzug muss Saul auf die Stimme der Natur hören. Er hockt also in der Abgeschiedenheit einer Höhle, aber nicht in irgendeiner Höhle, Und von den Hunderten von Höhlen, die es wahrscheinlich in Engedi gegeben hat oder gibt, dass er genau sich in dieser Höhle befand, in der sich David und seine Männer versteckt hielten. Jetzt mal ehrlich, was ist peinlicher und was ist schmachvoller? In solch einem Moment beobachtet zu werden oder in solch einem Moment von seinem Feind beobachtet zu werden? Wenn man die Fleischlichkeit eines Menschen prüfen möchte, dann frag ihn am besten mal, was man machen soll, wenn dein Feind verletzlich und hilflos ist. Wenn es sich nicht um einen sehr geistlichen Menschen handelt, wird die Antwort immer sein, jetzt sollst du zuschlagen. Und so, genau so redeten auch Davids Männer. Hier ist die Gelegenheit. Gott hat dir eine Chance geschenkt, an die Position zu gelangen, die er dir versprochen hat. Und diese Männer, die waren für den Kampf trainiert worden. Und hier hatten sie den Feind an seiner verwundbarsten Stelle. Und stell dir vor, direkt vor dir hockt er. Los, David, schnapp ihn dir. Und so ein Moment, so ein Augenblick, den nennt man auch der Wille Gottes Anreiz. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck schon mal gehört habt. Der Wille Gottes Anreiz. Wenn wir unsere Vorstellung besonders gut untermauern wollen, dann sagen wir ja, es war ja Gottes Wille. Und Gott wird für so alle Arten und Möglichkeiten verantwortlich gemacht, wofür er vielleicht auch gar nichts oder womit er gar nichts zu tun haben möchte. Die Männer sagten, David, Gott hat ihn dir genau vor die Nase gesetzt. Hier ist dein Schwert. Geh und töte ihn. Und was tat David? David, das ist die Gelegenheit, flüsterten einige von ihren Anführern zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Da schlich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Können wir uns das vorstellen? Ich weiß nicht, wie Könige das machen, aber ich glaube, König Saul hat es nicht anders gemacht als du oder ich. Er hat sich wahrscheinlich auf seine Fersen gesetzt in dieser Höhle. Er hat wahrscheinlich seinen Mantel oder seine Robe. Ihr habt doch alle die Hochzeit von Meghan Markle gesehen, ja? Dieser lange Schleier, 100 Meter langer Schleier, wie weit der nach hinten drapiert worden ist. Wahrscheinlich war das bei König Saul auch so, dass er seinen Schleier sauber hält. David schleicht sich von hinten an ihn heran und schneidet, so leise man sich das nur denken kann, ein Stück des königlichen Gewandes ab. Und jetzt passiert was Seltsames. Statt sich zu brüsten und sich über Saul damit zu erheben, da wurde David irgendwie unruhig. Es heißt nämlich in Vers 6, dass er ein schlechtes Gewissen dabei bekam. Er hatte Schuldgefühle. Und jetzt warum? Warum bekommt er Schuldgefühle? Mir gefällt diese Feststellung, dieser kleine Vers, weil der zeigt so ein bisschen diese besondere Reinheit bei David, die in seinem Christenleben erkennbar ist. Bekommen wir Christen denn eigentlich noch ein schlechtes Gewissen bei so kleinen Vergehen? So bei einer Notlüge? Oder wenn wir Briefmarken oder Büroklammern aus der Firma mitnehmen, was eigentlich so Firmeneigentum ist? Oder wenn wir mal nicht ganz ehrlich sind, bekommen wir da eigentlich noch Schuldgefühle oder sind wir da schon ziemlich abgestumpft? Egal wie Saul war, ob gerecht oder ungerecht, er war der von Gott gesalbte König. Und es stand David nicht zu, so an ihm zu handeln. War Saul im Unrecht? Ja. War es an David, ihn umzubringen? Nein. Das war Gottes Job. Und David bemerkte das. Das war nicht in Ordnung. Es gab ein gerechtes Prinzip, das ich gebrochen habe. Und er ermahnt in Vers 8 seine Männer, David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergreifen. Denn David wusste, es war nicht an ihm, sich für alles zu rächen, es war allein Gottes alleiniges Recht. Es gab mal einen Pastor, dessen Ruf zerstört wurde. Und unter diesen, daraus hat er die Konsequenz gezogen und ist gegangen. Und dieser Pastor, der eigentlich allen Grund hatte, Hass und Wut über diese Personen zu haben, die das gemacht haben, der wurde mal gefragt, was er denn denkt, was denn die Motive von diesen Menschen waren, die seinen Ruf da so zerstört haben. Und daraufhin zitierte dieser Pastor 1. Korinther 4, Vers 5. Und in 1. Korinther 4, Vers 5, da warnt Paulus davor, über die Motive von anderen zu richten. Das alleine weiß nur Gott, was die wirklichen Motive eines Menschen sind. Und dieser Pastor sagte, diese rote Linie, die will ich nicht überschreiten. Auch nicht bei Menschen, die mir nichts Gutes wollen. Und mich hat das kolossal beeindruckt, als ich das gehört habe. Weil ich ein Mensch eigentlich bin, der recht schnell dabei ist, über andere Leute Motive zu urteilen, vor allem wenn es meine Feinde sind. Und da war ein gebrochener Mann, der nicht mal etwas zu den Motiven seiner Feinde sagen wollte. Und auch David war da sehr sensibel. Es war nicht an ihm, Saul zu richten. Auch wenn er ihm nach dem Leben trachtete. Aber bring das mal 600 abgerichteten Kriegern bei, die sich eigentlich nur drauf stürzen wollten. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Debatten sehr heiß hergegangen sind. Sei nicht so engstirnig, David. Mann, hör zu, es war nicht richtig, David. Komm zu dir, dieser Kerl, der hat alles dran gesetzt, dich umzubringen. Und David ringt mit seinem Gewissen und er antwortet wahrscheinlich nur, glaub mir, ich kann es einfach nicht. Vorwärts, rückwärts wird hin und her diskutiert. Und David lässt sich aber nicht von diesem gerechten Prinzip abbringen, bis die anderen beidrehen und überzeugt waren. Überzeugt von was eigentlich? Von was waren diese 600 Männer denn dann nachher eigentlich überzeugt? Mein ist die Rache. Ich werde es heimzahlen, sagt der Herr. Davon war David überzeugt. Und wenn wir uns mal später in den Sprüchen lesen, da lesen wir von Davids Sohn Salomo, wie er in Sprüche 16, Vers 7 Folgendes schreibt. Wenn Gott mit deinem Tun einverstanden ist, dann macht er sogar deine Feinde bereit, mit dir Frieden zu schließen. Das hat Davids Sohn Salomo später mal in den Sprüchen niedergeschrieben. Und diese Weisheit muss ja von irgendwoher kommen. Und das ist eine Riesenzusage. Allerdings lese ich hier nirgendwo das Wort leicht. Es ist wahr, aber es ist nicht leicht. Und jetzt beobachten wir mal David, wie er mit seiner Handlung umging. Als Saul die Höhle verlassen hatte, um seinen Weg fortzusetzen, kam David heraus und rief ihm nach: Mein Herr und König. Saul drehte sich um und David warf sich ehrerbietig vor ihm nieder. Also Saul beendete sein Tun und ging hinaus. Vielleicht ging er eine Schlucht hinab oder irgendwie eine Schlucht weiter rüber in diesem ganzen Gebirge. Und plötzlich hörte er Davids Stimme und dreht sich um. Und das Stück, das David Saul abgeschnitten hat, trägt David in seiner Hand. Und er ruft über diesen Abgrund hinüber und er zieht diese Aufmerksamkeit des Königs auf sich, seinem erklärten Erzfeind, und dann verbeugt er sich vor ihm. Und er sagte: Warum lässt du dir einreden, dass ich dich ins Verderben stürzen will? Jetzt mal einen Moment. Was tut denn David da eigentlich? An David wurde Unrecht begangen. Und wenn dir Unrecht zugefügt wurde, dann ist es doch für dich auch wichtig, die Wahrheit bekannt zu machen. Und du bist dafür verantwortlich, deinem Feind die Wahrheit zu verkünden. Und wer auch immer das sein mag. Aber eins kann ich dir schon mal im Voraus sagen. Merk dir eins. Du wirst deinen Feind nicht ändern können. Aber du kannst sicherstellen, dass er die richtigen Tatsachen begreift. Wir haben die Neigung zu sagen, ach, lass es doch auf sich beruhen. Da muss man jetzt nicht mehr drüber reden. Wir brauchen nicht drüber streiten. Es kommt schon wieder irgendwie zurecht. Aber David hat es nicht auf sich beruhen lassen. Er sagte: König Saul, du hörst auf die falschen Ratgeber. Die Leute erzählen Lügengeschichten über mich. Warum hörst du auf sie? Dann fügt er noch hinzu: Ich will dir es beweisen, hörbar und sichtbar, o König. Heute kannst du dich mit eigenen Augen vom Gegenteil überzeugen. Hier in dieser Höhle hatte der Herr dich in meine Hand gegeben und meine Leute haben mir zugesetzt, dass ich dich umbringen soll. Aber ich habe dich geschont, weil ich dachte, ich werde nicht Hand an meinen Gebieter legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Also David sagt Saul die ganze ungeschminkte Wahrheit ins Gesicht. Er sagt zu der Person, für die es am wichtigsten war. Nicht zu seinen Kameraden ist er gegangen oder zu Sauls Freunden. Auch nicht dem Volk Israel hat er es kundgetan. Er ging zu Saul selbst hin. Und er regelt die Sache mit der Person, mit der diese Differenz auch bestand. Und jetzt, glaube ich, das ist der richtige Moment, um hier mal zu unterbrechen. Wir sehen hier, dass David ein Prinzip praktiziert, welches uns hunderte von Jahren später im Neuen Testament bei Jesus wieder begegnet. Und zwar erzählt uns Jesus in Matthäus 18, Vers 15 bis 18 Folgendes. Er sagt da: Wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Will sie davon nichts wissen, nimm ein oder zwei andere mit, denn durch ihre Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Wenn dein Bruder oder deine Schwester auch dann nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde, nimm die betreffende Person selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle sie wie einen Gottlosen oder Betrüger. Also hunderte Jahre später sagt Jesus das, was David damals schon praktiziert hat. Und zwar kennt ihr alle diese Verse schon. Aber auf ein paar Kleinigkeiten möchte ich da noch eingehen. Und zwar, wenn wir uns diesen obersten Vers mal nehmen, da heißt es ja, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld an dir gemacht haben, wer soll dann zu ihr hingehen? Das ist eine Frage von mir. Du sollst hingehen. Es liegt nicht an der Bruder oder an dem Bruder oder an der Schwester, zu dir zu kommen, um die Sache zu klären. Du gehst zu dem Bruder oder zu der Schwester, die Schuld auf sich geladen hat. Es ist deine Aufgabe und deine Verantwortung, auf diese Person zuzugehen. Wie heißt es denn weiter? Dann heißt es weiter, dann geh und sprich mit ihr unter vier Augen. Geh nicht vorher zu deinem Ehepartner und sprich dich mit deinem Ehepartner aus. Geh nicht zu deinen Freundinnen oder deinen Freunden. Lass es auch nicht die ganze Gemeinde wissen, bevor du zu der Person gehst. Es kann sein, dass es manchmal in manchen Fällen so ist, dass die ganze Gemeinde es vorher weiß, bevor es überhaupt die betroffene Person weiß. Und dann als drittes, und das sage ich euch einfach, weil ich selber schon so viele von diesen Gesprächen hatte. Und eigentlich sagen kann, ja, ich bin auch erfahren da drin. Heißt es, wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Manchmal ist es wichtig, so bald wie möglich zu gehen. Sobald es dir möglich ist. Also gehe schnell. Lass nicht erst Wochen und Monate ins Land kommen, damit eine Aussprache geschieht. Gehe so bald wie möglich, gehe schnell, weil manchmal wachsen Probleme über die Zeit und man kann sie gar nicht mehr einfangen. Meine Beobachtung ist gewesen, umso schneller man Dinge klärt, hinterher hat sich herausgestellt, es waren gar keine so großen Probleme. Du bist derjenige, der zu gehen hat. Vielleicht weiß der andere gar nicht, dass du irgendein Problem mit ihm hast. Deswegen, Jesus sagt, du bist derjenige, der gehen soll. Geh und sprich mit dieser Person unter vier Augen. Geh schnell, sobald es dir möglich ist. Und wenn man dieses biblische Prinzip von Matthäus 18 behandelt und praktiziert, dann braucht man manchmal diese zwei anderen Verse überhaupt nicht mehr. Und das finde ich das Geniale daran, dass Jesus diese Möglichkeit so offenkundig dargestellt hat, dass er gesagt hat, wenn wir das machen, du gehst, du wartest nicht, bis der andere kommt, sondern du überwindest deinen Stolz, auch wenn du der Verletzte bist. Du gehst und redest mit der Person unter vier Augen und du gehst eigentlich schnell, sobald es dir möglich ist. Es gibt sogar Verse, wo es heißt, dass du dein Opfer nicht bringen sollst, wenn du weißt, dass dein Bruder was gegen dich hat. Dann lass lieber dein Opfer, geh und tu dich mit deinem Bruder aussöhnen und komm dann wieder in den Gottesdienst. Ein anderer Vers heißt, dass du das Abendmahl nicht nehmen sollst, wenn du weißt, dass du ein Problem mit deinem Bruder oder deiner Schwester hast. Also Jesus ist es wichtig gewesen, dass Dinge zwischen Brüdern und Schwestern ausgeräumt werden. Und zwar schnell, so bald wie möglich, damit Probleme nicht heranwachsen. und sie nachher fast nicht mehr zu lösen sind. Und dieses biblische Prinzip praktiziert da David. Und dann sagt er, und da nennt er Saul seinen Vater: Mein Vater, sieh diesen Zipfel deines Gewandes hier in meiner Hand an. Ich hätte dich töten können, aber ich habe nur dieses Stück von deinem Gewand abgeschnitten. Daran musst du erkennen, dass ich kein Verräter bin und dir nichts Böses antun will. Ich habe dir nichts getan und doch stellst du mir nach und willst mich umbringen. Der Herr soll Richter zwischen uns sein. Er soll dich strafen für das Unrecht, was du mir antust, aber ich selbst werde meine Hand nicht gegen dich erheben. Also David rieb nicht so die Integrität von Saul ihm so unter die Nase. Das war nicht so sein Stil. David war mehr so der integere Typ. Er sagte nur: Saul, ich hätte dich umbringen können, aber ich habe es nicht getan. Und hier ist der Beweis: Als du verwundbar und hilflos warst, da habe ich dich nicht erschlagen. Gott soll Richter zwischen dir und mir sein. Und nun schauen wir mal auf Sauls Antwort darauf. Und die finde ich auch sehr interessant. Als David ausgeredet hatte, fragte Saul: Ist das wirklich die Stimme, mein Sohn David? Ist das wirklich deine Stimme, mein Sohn David? Und er brach in lautes Weinen aus. Auf diese Reaktion von dem König hätte ich so eigentlich jetzt nicht erwartet. Und das ist ein lebendiges Beispiel für diese Weisheit aus den Sprüchen, die wir vorhin uns angeschaut haben. Wenn der Weg eines Mannes Gott gefällt, dann bringt er sogar seine Feinde dazu, Frieden mit dir zu schließen. Aber jetzt nicht zu schnell. Ich wünschte, ich könnte euch versprechen, dass wenn ihr diesen Weg immer beschreitet, diesen biblischen Weg, wenn ihr den immer beschreiten würdet, dass euer Feind dann auch immer erkennen wird, dass er auf dem Holzweg ist, dass er umkehren wird, seine Fehler bereuen wird und sich vielleicht bei dir sogar bedankt, dass du ihn wachgerüttelt hast. Aber leider, das kann ich euch nicht versprechen. Du bist nur dafür verantwortlich, jemand in Wahrheit, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Aber es ist unmöglich, ihn dazu zu bringen, seine Meinung zu ändern. Und vielleicht wird dein Feind den Glauben an diese Lüge mit ins Grab nehmen. Aber tief in deinem Herzen wird dir bewusst sein, dass der Umgang mit ihm in diesem Sinne richtig war. Dein Gewissen wird rein sein. Und Saul räumte ja auch ein: Du bist ein besserer Mann als ich. Ich kann das ganze Bild erkennen. Er erkannte sogar David als den nächsten König an. Und dann bat er David um den Gefallen. Und in jenen Tagen ist es ja so gewesen, dass immer wenn ein Regime gewechselt hat, dass dann die Vertreter des alten Königshauses ausgelöscht wurden. Daher bat Saul, nachdem er anerkannt hatte, dass David der neue König sein würde, für seine Familie. Und das heißt es: Darum bitte ich dich, schwöre mir vor dem Herrn, dass du meine Familie nicht auslöschen wirst. Bitte lass nicht zu, dass mein Geschlecht ausstirbt. Und David schwor es, danach kehrte Saul nach Hause zurück, während David und seine Leute wieder in die Berge hinaufstiegen. Jahre später hielt David dieses Versprechen. Aber David kehrte jetzt nach dieser Aussprache nicht mit Saul zurück in den königlichen Palast. Stattdessen gingen die beiden Männer getrennte Wege. Und es war auch sehr weise. David kannte Saul. Er kannte ihn zu gut und er hatte recht. Es dauerte nicht lange und schon war Saul wieder auf Davids Fersen. Und all das, das bringt uns zu drei Grundsätzen. Die müssen wir wissen, diese Grundsätze. Wenn wir Rache widerstehen wollen. Und diese drei, die sind es durchaus wert, dass wir uns die in Erinnerung rufen, wenn wir ungerecht behandelt werden. Und da heißt es, als erster Grundsatz, da der Mensch verdorben ist, müssen wir damit rechnen, ungerecht behandelt zu werden. Also dieselbe Natur, die im Herzen von Sauls Brust schlägt, die finden wir in jedem Einzelnen von uns, in dir, in mir. Jeder von uns hat das Herz von Saul. Und wenn wir im Fleische leben, werden wir reagieren wie Saul. Oder vielleicht bist sogar du die Person, von der die Verletzungen und die Beleidigungen ausgehen. Und du kannst es aber nur in den Griff bekommen, wenn du das wirklich Sünde nennst und vor Gott bringst. Zweitens, da ungerechte Behandlung unausweichlich ist, sei dir im Voraus bewusst, dass Rachegelüste aufkommen werden. Also ich sage nicht, dass du dich rächen sollst. Ich sage dir, werde dir klar, dass Rachegefühle aufsteigen werden. Denn du kannst dir sicher sein, dass sie da sind, aber du weißt nicht, wann sie aufkommen werden. Mit ungerechter Behandlung zurechtzukommen, das fällt uns nicht in den Schoß. Und deshalb ist die Wahrheit von Jesus da so wahr, wo er sagt, tu anderen das, wovon du dir wünschst, dass sie es dir tun sollen. Ein Mensch, der sich nicht rächt, oder das zumindest nicht möchte, das ist eine Seltenheit. Und drittens, da der Wunsch, sich zu rächen, unvorhersagbar ist, weigere dich, im Fleisch zu kämpfen. Deshalb ging David als Sieger aus dieser Sache empor, weil seine Männer, die sagten ihm, los, kauf ihn dir, David. Und ich bin mir sicher, David war kurz davor, es auch wirklich zu tun. Aber als er nahe an dem König herangekommen war, da bekam er kalte Füße und dann schnitt er nur das Stück Robe ab, statt das Messer tief in seinen Rücken zu stecken. Und da machte er was richtig, weil David wollte nicht im Fleische kämpfen. Er wollte dem Fleisch nicht nachgeben und deswegen verhielt er sich geistlich. Und mich stört eigentlich so an dieser altchristlichen Beurteilung mit fleischlich-geistlich, dass wir heutzutage gar nicht mehr wissen, wie geht denn das eigentlich? Ist ja leicht, das zu sagen, aber wie mache ich denn das? Wie kämpfe ich denn nicht im Fleisch? Wie verhalte ich mich denn geistlich? Wie geht denn das? Wenn du von jemandem verletzt wurdest, dann ist das Erste, dass du Gott bitten musst, dich von dieser Bindung des Rächens oder zumindest dieses Gleichziehens zu befreien. Das ist das Erste, dass du Gott bitten musst, dich frei zu machen von Rache. Denn Rache bindet dich an sich. Ist es schon mal bewusst geworden? Der Wunsch nach Rache kann süchtig machen. Also was ist das Geheimnis? Kurz und bündig. Das Geheimnis kurz und bündig ist Vergebung. Beanspruche Gottes Kraft, um durch Jesus Christus zu vergeben. Du kannst damit anfangen, seine Vergebung dafür zu erbitten, dass du es zugelassen hast oder vielleicht sogar schön geredet hast, dass Bitterkeit in dein Herz kommt. tiefe Wurzeln schlagen konnte. Und Jesus Christus, der für uns durch die Hölle gegangen ist, der kann dir Kraft geben, die es braucht, um diesen schlimmsten Zustand in deinem Leben zu überwinden. Und das ist eigentlich so dieses Geheimnis. Wie kann ich im Geiste Rache bekämpfen? Das ist, dass ich mich losmachen möchte von dieser Bindung, die Rache an mich hat. Und das geht nur mit Gott. Ich habe euch doch vorhin diese zwei Bilder hier gezeigt. Und ihr habt schon richtig gesagt, auf der linken Seite, das ist Bush Junior. Und das Interessante an diesem Bild ist, das Bild ist berühmt geworden. Vielleicht weiß sogar jemand, wo dieses Bild gemacht worden ist. Mr. Hargreaves, Sie wollten nochmal? Genau, das war jemand, wo ihm genau in dem Moment gesagt hat, dass ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen ist. Und er hat es ins Ohr geflüstert bekommen. Und das Bild, es ging um die Welt. Und für mich war das so prägnant, da auch David in dieser Höhle falsche Berater hatte. Da waren Leute in Davids Höhle, die ihm ins Ohr geflüstert haben. Die ihm gesagt haben, du musst jetzt zurückschlagen. Und die Vergeltung für diese 3000 Opfer, die am 11. September ums Leben kamen, die ließ auch nicht lange auf sich warten. Beim Antiterrorkrieg in Afghanistan verloren nach Schätzungen ca. 70.000 Menschen ihr Leben. Und wenn man dann noch den Irakkrieg und Einsätze in Pakistan dazu nimmt, sind es 1,7 Millionen Menschen, die in der Zwischenzeit ums Leben gekommen sind. Und ich habe diese Zahlen extra gestern noch einmal nachrecherchiert. Und ich glaube, wir sind uns manchmal die Ausmaße von Rache nicht bewusst. Für 3000 Menschen, die in New York ums Leben gekommen sind, sind in der Zwischenzeit 1,7 Millionen Menschen umgekommen. 3000 auf der einen Seite, 1,7 Millionen durch Rache. Auf der rechten Seite ist ein Mann, der heißt Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg war zu der damaligen Zeit 2011 Premierminister von Norwegen, als der Anschlag von André Breivik 77 Menschen, vor allem Jugendliche, das Leben kostete. Wisst ihr noch die Reaktion von Norwegen auf dieses Attentat damals? Die Reaktion war das, dass sie schon fast, die haben schon biblisch reagiert. In seiner Rede sagte Stoltenberg, dass sie nicht nach Hintermännern jagen wollen, dass sie nicht die Gesetze verschärfen wollen, sondern dass sie ihr Land noch demokratischer, noch offener und humaner machen wollen. Außerdem wollen sie auf Hass mit Liebe antworten. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich will hier keine Politik machen. Aber hier sind beides Staatsmänner, die in einer schlimmen Situation gewesen sind. Der eine hat so reagiert und der andere anders. Und wir kämpfen mit vielen Versuchungen durch unser Leben. Aber ich glaube, dass der Wunsch nach Rache und Vergeltung oder dem Streben gleichzuziehen, das ist eine der raffiniertesten Versuchungen, die der Teufel uns eingibt. Und es kann durch deinen Arbeitgeber kommen, der dir was versprochen hat und es nicht hält. Es kann durch deinen Ehepartner eintreffen, der sich dir entzogen hat, als du ihn am meisten brauchtest. Es kann von deinen Eltern ausgehen, die an dir versagt haben. Es kann von einem engen Freund ausgehen, der sich nun gegen dich gewandt hat und Lügen über dich ausschüttet. Es kann ein Lehrer oder ein Nachbar sein, der dich ungerecht behandelt hat. Es gibt 1000 Möglichkeiten, wie Ungerechtigkeit an dir geschehen kann. Und man hat dir Unrecht angetan und du wartest nur auf den Augenblick, wie du dich rächen kannst. Und wir nennen es, es ist doch mein Recht. Ich will mein Recht. Ich bin kein Schuhabstreifer. Ich weigere mich, mich hinzulegen, mich immer wieder von Leuten zu erlauben, über mich hinwegzugehen. Ich bin auch jemand. Ich habe auch Rechte. Und wir können es auch gerechtfertigte Vergeltung nennen. Er hat mir Unrecht getan und ich werde es ihm heimzahlen. Aber Gott nennt es anders. Gott nennt es Rache. Und wir haben gesehen, wie er darüber im Leben von David dachte. Und wenn wir Römer 12 aufschlagen, dann lesen wir, was Gott noch über Rache zu sagen hat. Da heißt es unter anderem, zahle nie jemanden heim, was er dir Böses getan hat. Also wie oft darfst du dich rächen? Nie, sagt Gott. Nicht in der Regel, nicht manchmal, nicht gelegentlich, kein einziges Mal. Räche dich nie selbst. Und soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Mit anderen Worten, du kannst den anderen nicht ändern. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass dein eigenes Verhalten in der Kraft Gottes zu regeln ist. Und wenn irgendjemand irgendetwas es vorzuwerfen gibt, dann überlass es mir. Lebt nicht damit. Tut alles, was ihr könnt, um in Frieden zu sein und zu leben, sagt Gott. Und genau da beginnt Vergebung. Genau ab dem Moment fängt Vergebung schon an. Und vielleicht sitzt du jetzt hier ganz kontrolliert in deinem Stuhl vor mir und denkst dir, was hat denn der da eigentlich? Das sind alles keine Probleme, die ich habe. Ich habe doch alles im Griff. Aber noch bevor der heutige Tag herum ist, kann es passieren, dass du eine persönliche Kränkung erleidest und jemand dich an deiner verletzlichen Stelle trifft und du dann nur noch auf den Moment wartest, wo du es ihm heimzahlen kannst. Wenn Gott sich nicht dieser Sache annimmt und ich wünsche mir und ich bitte euch, gehe dahin und praktiziere Matthäus 18. Geh du hin und warte nicht, bis der andere kommt. Geh und klär das mit der Person unter vier Augen und gehe schnell. Mach dich frei von dieser Bindung der Rache. Und solange es an dir liegt, suche Frieden. Werde Friedensstifter. Und manchmal braucht es mehr als nur einmal. Manchmal muss man Leuten öfters Frieden anbieten als nur einmal. Es kann sein, dass sie die ersten paar Male den Frieden auch ausschlagen. Lasst uns eine Sache heute mitnehmen von David. Wenn die raffinierteste Versuchung des Lebens versucht, uns in den Sog zu ziehen, dann weigere dich, ihr nachzugeben. Und ich verspreche dir, du wirst es kein einziges Mal bereuen, jemanden für etwas zu vergeben, das er nicht verdient hat. Lasst uns aufstehen zum Gebet.